Menschen kennenzulernen in Veranstaltungsformaten von Brandpunkt ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Davon berichte ich auch heute in einem Interview. Hier ist Hermann vom Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und Gude! Harald heißt er, der Mensch. Ein unglaublich interessanter Mensch. Und ich würde ihn euch gerne vorstellen. Und das Würde streiche ich und mache ein Werde draus. Also, geht gleich los. Ich habe es ja gerade gesagt, wenn ich unterwegs bin und Veranstaltungsformate von Brandpunkt präsentieren darf oder durchführen darf, lerne ich Menschen kennen. Und bei manchen habe ich so den Eindruck, wow, mit ihr oder ihm würdest du gern mal einen Podcast machen, um seine Geschichte, um das, was er oder sie so macht, mal unseren Hörerinnen und Hörern näher zu bringen, weil es ungewöhnlich ist. So auch heute. Der Mensch, den ich euch jetzt vorstelle, der macht in seinem Leben wahnsinnig viel auf völlig unterschiedlichen Ebenen. Aber hört selbst.
Ja, Kameradinnen, Kameraden, meine Damen und Herren, ich habe es ja gerade schon angeteasert. Dieser interessante Mensch ist jetzt hier bei uns im Einsatzleben-Podcast. Warum eigentlich? Ja, genau weil er so viele Rollen in seinem Leben hat und weil er das auch so mit einem unglaublichen Engagement verfolgt. Ich habe da in Löwenstein einen Workshop gehabt mit den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr. Und schon nach der Vorstellungsrunde habe ich so gespürt, das ist ein Mann, der trotz seines hohen Engagements humorvoll, sympathisch, lässig und als Feuerwehrmann rüberkam. Als würde man ihn schon lange kennen. Irgendwie so war das. Und diese Konstellation, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Hier ist der Harald Koppenhöfer im Interview. Hallo, Harald.
Hallo, Hermann.
Vielleicht erzähle ich einfach mal kurz, was du so alles machst und du ergänzt dann, ja? Weil genau das war der Grund, warum ich so erstaunt war, wie ein Mensch das alles auf einmal beherrschen kann und dabei seine Sympathie nicht verliert, seinen Humor nicht verliert und gleichzeitig sehr resilient wirkt, mein Thema. Ne? Also Weingut hat er seit 1886, also nicht er selbst, so alt ist er noch nicht, mit Gastronomie, Ferienwohnung, aktiver Feuerwehrmann, in der Verwaltung in Löwenstein tätig, dort als Stellvertreter des Bürgermeisters. Jetzt ist er auch noch in der Bürgermeisterwahl, also er hat sich beworben. Harald, wie schaffst du das alles, ohne dabei deine Leichtigkeit und deine positive Haltung zu verlieren?
Ja, also da darf ich natürlich zuerst dazu sagen, dass ich auch sehr viele Unterstützer habe, die mir das Pensum überhaupt ermöglichen, indem sie mir den Rücken so gut wie möglich frei halten. Das gilt für alle möglichen Bereiche, sei es familiär, beruflich, im Ehrenamt oder auch in der Verwaltung. Darüber hinaus bin ich natürlich auch gewohnt, Aufgaben wahrzunehmen und abzuarbeiten und sehe das aber nicht als Last an, sondern für mich ist es immer auch eine Möglichkeit, die Situation zu verbessern. Dazu kommt, dass ich als selbstständiger Winzer und als langjähriger Feuerwehr quasi schon immer mit Situationen konfrontiert werde, die jetzt im Augenblick entschieden werden müssen und bearbeitet werden müssen. Es gibt oftmals auch keinen zeitlichen Spielraum für eine Verschiebung. Und dann muss man sich einfach auch immer wieder sagen, selbst die zweitbeste Lösung ist besser als gar keine Lösung. Selbstverständlich gibt es immer Sachen, die man lieber nicht zu erledigen hätte. Aber da besinne ich mich dann oft auch an Worte von meiner Oma. Sie hat mir von einem ihrer Herren erzählt. Sie war zwischen den zwei Weltkriegen in Baden-Württemberg, sagt man, in Stellung, also als Dienstmädchen bei der besseren Gesellschaft unterwegs. Und einer ihrer Herren hat immer zu ihr gesagt, Pauline, machen Sie alles in Ihrem Leben gern. Denn alles, was Sie gern tun, fällt Ihnen halb so schwer. Und das ist so ein bisschen meine Prämisse, dass ich sage, ich gehe positiv an irgendwelche Aufgaben ran, auch wenn sie jetzt mich vielleicht belasten oder ich sie nicht so richtig gern tue. Aber wenn ich gleich mit Widerwille, mit Widerstand an was rangehe, dann ist das Gelingen oftmals eher in Frage gestellt. Und
Wow.
der Begriff ist schon ein bisschen abgedroschen, aber ich behaupte dennoch, dass ich in gewissem Maße Helfersyndrom habe und dass es mir auch sehr viel zurückgibt, wenn ich Menschen weiterhelfe oder aus Notlage begleite oder gar glücklich machen kann. Das ist so auch für mich immer eine gewisse innere Befriedigung dann nachher. Wenn ich sagen kann, okay, ich stelle vielleicht ein oder andere von mir zurück, oder schaue nach entsprechende Prioritäten, aber ich kann es einfach nach außen bringen und eine gewisse Unterstützung oder Hilfe weitergeben.
Seht ihr, ich habe es ja angekündigt. Ich komme nicht mehr zu Wort. Lieber Harald, das macht überhaupt nichts, gar kein Problem. Und diese Form zu sprechen, also dieser baden-württembergische, wahrscheinlich liege ich da jetzt komplett falsch, Dialekt, ist einfach unglaublich sympathisch. Ja, also aus meiner Sicht, ich mag sowieso Dialekte, aber genau das, was du gerade gesagt hast, zu manchen Dingen im Leben hat man einfach keinen Bock, keine Lust. Aber man weiß ja, man muss es machen. Und dann kann man es auch positiv begleiten. Das macht das Leben einfacher. Und die ca. 25.000 bis 30.000 Tage, die man im Leben hat, damit auch positiv zu gestalten. Denn mehr haben wir nicht, ne? Und ja, genauso sehe ich das auch. Ich würde ganz gern noch mal was über Löwenstein wissen. Ich habe ja dort die Feuerwehr kennengelernt. Ich bin aber auch da reingefahren, also nach Löwenstein rein und habe sofort gedacht, wow, das ist so ein Städtchen, wie ich mir vorstellen würde zu leben. Und das ist jetzt keine Schleimerei. Ich habe das wirklich so empfunden. Ist ja ein staatlich anerkannter Erholungsort. Ein paar Stadtteile und irgendwo bei Heilbronn, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Erzähl mal was über deine Stadt, Harald.
Ja, also meine Stadt ist eine ganz kleine Stadt mit relativ wenig Einwohner, 3.400 Einwohner.
Aha.
Und die hat 1987 das 700-jährige Stadtrecht gefeiert. Letztendlich war das irgendwann mal für gute Verdienste im Mittelalter, 1287, sind wir in diese Situation gekommen und erhoben worden. Löwenstein ist eine Kommune mit verschiedenen Ortsteile, die in bestimmte Bereiche liegen. Das hat in der Gemeindereform sind noch zwei Ortsteile dazugekommen damals. Es ist nicht konzentriert an einer Stelle, sondern flächig halt relativ groß aufgestellt. Mit Wald, mit Weinberge, mit freier Fläche, Täler, Hügel. Relativ zerklüftet. Letztendlich wohnen wir da, ob andere Urlaub machen. Das kriege ich mir auch immer wieder gesagt. Hermann, du hast ja angesprochen, dass ich sehr viele verschiedene Aufgaben wahrnehme. Zum Teil auch die Beherbergung, die Gastronomie. Und wenn dann Gäste bei uns sind, dann sage die immer wieder, ja, ihr braucht nicht wegfahren. Ihr
Ja,
könnt daheim
stimmt.
Urlaub machen. Und tatsächlich, wenn ich in meine Weinberge stehe, nehme ich mir immer wieder die Zeit und gucke einfach die schöne Landschaft an. Im Jahreszeitverlauf, man muss das nur erkennen, im Jahreszeitverlauf, jetzt im Frühjahr, wenn alles so das zarte Grün gibt, im Sommer dann, wenn viele Blüten auch da sind, oder im Herbst, ganz toll in der Weinberge, wenn sehr viele verschiedene Blattfärbungen da sind, auch im Wald dann nachher. Ja, das ist einfach landschaftlich natürlich sehr toll mit unserem See, den wir hin. Als Naherholungsgebiet. Und dann ist Löwenstein natürlich überwiegend eine Wohngemeinde. Wir haben so gut wie keine Industrie oder ge wenig Gewerbe. Schon ein bisschen. Wir haben einen Brunnenbetrieb, wir haben Winzergenossenschaft, wir haben ein Klinikum und da drumherum dann noch ein bisschen, aber nicht wirklich ein Industriegebiet oder sonstiges. Von daher ist einfach die Situation anders als in viele andere Bereiche. Es ist sehr ländlich und trotzdem natürlich die Anbindung, du hast es erwähnt, Richtung Heilbronn, Richtung Schwäbisch Hall, ist entsprechend da. Und auch die Menschen, die hier leben, sind sehr liebenswert. Je nach Teilort auch ein bisschen, kann man sie ein bisschen anders charakterisieren, unterschiedlich, aber genau das macht den Reiz aus. Es ist nicht die riesengroße Einheit und nicht irgendwo alles durcheinander gewürfelt, aber Man versteht sich als Löwensteiner und nicht aus der einzelnen Teilorte. Und das macht einfach alles wirklich interessant und toll, hier zu sein.
Ja, super, ja. Das hört sich ja fast so ein Tick weit romantisch an, in den Weinbergen stehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Gefühl hatte ich auch. Neben der Feuerwehr ist die Winzergenossenschaft. Und du siehst wirklich von Löwenstein, wenn du da reinfährst, siehst du in die Gegend. Also das hat schon was, diese Stadt. Du bist aber auch, und das habe ich ja eingangs gesagt, Feuerwehrmann. Wie kannst du zusätzlich, ich meine, wenn man einen Weinbau hat, plus Gastronomie, plus Übernachtung und sowas alles, ja, wie kommt man denn dann zur Feuerwehr?
Zur Feuerwehr bin ich ganz am Anfang gar nicht aus der allergrößten Überzeugung gekommen, muss ich jetzt einfach ehrlich hier so sagen. Ich habe ja gerade vorhin schon mal erwähnt, dass wenn es ein Abdroschen ist, mich bezeichnen würde als ein kleines Helfer-Syndrom zu haben. Ich hatte nach meiner Ausbildung eine Zeit lang als Betriebshelfer gearbeitet und als Betriebshelfer ersetzt man ein Stück weit Betriebsleiter, die krankheitsbedingt oder aus welchen Gründen auch immer ausfallen und wo der landwirtschaftliche Betrieb eben weitergehen muss. Das war mir ein wichtiges Anliegen, einfach auch Hilfe praktisch anzubieten oder zu machen, zu leisten. Und auf der anderen Seite war geplant, das als Zivildienst zu tun. Und das hat nicht gleich von Anfang an funktioniert. Und dann habe ich gesagt, also beim Militär sehe ich mich nicht, habe mich dann zum Katastrophenschutz bei der Feuerwehr verpflichtet. Und so bin ich letztendlich, also jetzt ohne Jugendfeuerwehr oder sonst was, später dann zur Feuerwehr gekommen, also später, also schon in jungen Jahren. Und auch unter der Prämisse vielleicht, gut, es waren 8 Jahre oder 10 Jahre zu verpflichten und dann, ja, da leistet man jetzt seinen Dienst, aber schon in der ersten paar wenige Übungen einstellig, habe ich dann erkannt, das ist eigentlich genau meine Passion, irgendwo selber was mitzunehmen, sich selber ein Stück weit weiterzuentwickeln in der Situation, aber vor allem die Hilfe, die Unterstützung von Leuten, die sie wirklich akut in der Situation brauchen. Und das ist auch das, was mich nach wie vor immer motiviert, dass ich sagen kann, nicht, wir können alles. Aber wir können natürlich in der allermeisten Situationen die schwierige Lage von unseren Mitbürgern verbessern oder ja, deutlich angenehmer gestalten. Und das ist eine Motivation, die man immer wieder mitnimmt und aufbaut in dem Zusammenhang.
Ich verstehe, ja. Welche Position hast du in der Feuerwehr? Bist du Zugführer, Wehrführer oder Kreisbrandinspektor? Was bist du da?
Ich bin Truppführer, das heißt, ja, über einen weiteren Kameraden. Also rein von der Hierarchie her bin ich quasi fast seit meinem Eintritt auf die gleiche Stelle. Hatte verschiedene Gründe. Also mein Einstieg war ein bisschen turbulent. Ich habe eigentlich wenige Wochen nach der Zugehörigkeit zu der Feuerwehr gleich mal einen Atemschutzlehrgang gemacht. Ein Jahr später etwa dann erst meine Grundausbildung. Es ist halt so hin worden, heute undenkbar, damals noch möglich. Und dann natürlich gleich dann so schnell es ging weiter zum Truppführer. Das Thema Gruppenführer ist dann aus beruflichen Gründen, aus schulischen Gründen dann auch noch, ich habe mich weiterbildet, hat dann nicht gleich funktioniert. Und ich habe vor allem gesagt, wenn ich das mache, dann will ich es auch mit Hand und Fuß machen. Es haben damals Kameraden zu mir gesagt, ja, wenn du dann wenigstens an der Einsätze da bist, weil ich ja tagsüber viel daheim war im Betrieb, aber das ist nicht mein Anspruch. Also wenn, dann will ich das mit Hand und Fuß machen und dann will ich Übungen vorbereiten können und so weiter. Und da ist einfach die Zeit nicht entsprechend zur Verfügung gestanden und habe dann gesagt, also lieber ein Indianer, der mitdenkt, als ein Gruppenführer, der sein Geschäft nur halblebig macht oder Zugführer oder weiteres dann. Und aus dem Grund bin ich dann bei der arbeitenden Truppe geblieben.
Ja, ich habe das auch deshalb. Wie lange bist du schon in der Feuerwehr? Zunächst mal diese Frage.
Seit 1993.
Daran merkt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dass er nicht mehr ganz, ganz so jung ist, aber da, man spürt auch die Erfahrung. Ja? Und diesen ganzen Zeitraum als Truppmann, Truppführer und PA-Träger mit den verschiedenen anderen Rollen zu machen, sagt viel über ihn selbst aus. Deswegen Feuerwehr Löwenstein, ihr seid ja jetzt nicht sehr groß an Einwohnern, aber ihr seid flächig sehr groß. Das bringt natürlich auch ja, Themen mit der Hilfsfrist mit sich. Und deswegen haben die Menschen auch in der Feuerwehr, die Verantwortlichen, natürlich Menschen gesucht, die tagsüber da sind. Und im Übrigen bin ich auch, habe ich auch die KS-Linie wahrgenommen und bin nicht zur Bundeswehr. Weiß nicht, ob ich es heute nochmal machen würde, aber damals war das für mich sehr wichtig. Aber jetzt nochmal zur Feuerwehr. Gibt es da Themen mit der Hilfsfrist, weil ihr ja so weitflächig seid?
Ja, also wir können sie wirklich sehr gut einhalten. Wir haben vor einiger Zeit die drei Ortswehre, die Abteilungen aus der einzelnen Ortswehre zusammengelegt, was hervorragend funktioniert hat in unserem Fall. Oftmals ist ja dieses Kirchturmdenken und sind da eher Vorbehalte da, hat bei uns sehr gut funktioniert und habe jetzt einen sehr zentralen Standort von unserem Feuerwehrhaus. Und von da aus sind die Hilfsfristen auf unserem Markt gut einzuhalten. Wir sind ja nicht so groß. Wir brauchen dann auch Unterstützung von den Nachbarwehren, sei es, wenn jetzt der Drehleiter vonnöten ist oder mit manchem anderen Spezialequipment immer wieder. Unsere größere Herausforderung ist eigentlich die Tagverfügbarkeit, dass genügend Leute da sind, die dann auch tatsächlich zeitnah ausrücken können. Ein ganz kleiner positiver Nebeneffekt hat Corona halt doch gehabt. Wir haben jetzt deutlich mehr Leute im Homeoffice arbeiten und von daher hat sich unsere Tagverfügbarkeit in den letzten Jahren tatsächlich ein Stück weit verbessert. Und ja, da können wir diese Hilfsfristen ganz gut einhalten. Also da sind wir eigentlich vernünftig aufgestellt inzwischen.
Wenn ich mir deine verschiedenen Rollen anschaue, ne, dann ist es ja eine Menge, das habe ich damals im Workshop so empfunden, eine Menge an Arbeit und eine Menge an, in Anführungsstrichen, Belastung. Was fordert dich am meisten in deinem Alltag, in deinem Leben? Was fordert dich am meisten? Und damit meine ich nicht deine Frau.
Okay, jetzt habe ich mir natürlich die Antwort vorweggenommen worden oder entzogen worden. Nein, Spaß beiseite, danke. Also es ist tatsächlich nicht immer leicht, die richtige Balance zu finden und oftmals gibt es natürlich Terminkonflikte, ganz klar, bei der Vielzahl der Aufgabengebiete und der Rolle. Eine große Herausforderung für mich ist es dann auch, die richtige Priorisierung zu finden. Weil selbstverständlich bleiben Kollisionen nicht aus, ganz klar. Man hat immer wieder Situationen, wo man mehrere wichtige Termine hat oder Dinge, die erledigt werden müssen. Und da ist ganz wichtig, dass man für sich entsprechende Priorisierung findet und die dann aber auch dahinter steht und die dann durchzieht. Und da ist meiner Meinung nach natürlich sehr wichtig, sich zu entscheiden und die Entscheidung danach für sich zu akzeptieren. Weil wenn man sich im Nachhinein immer überlegt, war das so richtig, wäre es nicht anders, besser gewesen, das zermürbt einen dann irgendwann und hilft nicht wirklich weiter. Also wenn ich mir dann immer überlege, ja Mensch, jetzt habe ich diesen Termin wahrgenommen, diese Aufgabe erfüllt, in der Zeit ist jetzt irgendwas anderes nicht entsprechend gelaufen und ich hänge mich dann immer an das Thema ran, dann beeinflusst mich das nachher irgendwo negativ. Das heißt natürlich nicht, dass es falsch wäre, sich zu reflektieren, aber sich im Nachhinein immer im Übermaß die Frage zu stellen oder in Frage zu stellen, das kann dann ein gesundes Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl beschädigen, weil ich halt immer denke, jetzt habe ich irgendwas gemacht, das war ganz toll oder war in Ordnung, aber irgendwas anderes ist mir schleifen gegangen. Und genau das muss ich ja irgendwo festlege und dann muss ich diesen Weg auch gehen, weil wenn ich sag immer hinterher, ja, hätte, hätte, dann befriedigt mich das halt nicht oder komme ich da nicht auf einen entsprechenden Nenner.
Ich glaube, das, was du da ansprichst, hat auch was mit Primärprävention zu tun. Das heißt, du überlegst vorher, so klingt es für mich, wie komme ich mit meinem Leben zurecht? Aber auch in der Situation weißt du, wie du dich verhalten sollst. Damit sage ich nicht, dass du nicht auch mal angespannt bist, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, dass man für diese Rollen, die du hast, für den Zeitraum, den du brauchst, so einen Anker braucht, der unter Druck dann hilft. Was ist es bei dir? Gibt es sowas? Hast du einen inneren Anker, der dich da aufrecht hält?
Ja, also schön, dass du gerade eben meine Frau angesprochen hast. Guter Brückenschlag. Also ich denke, dass die Familie natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist für einen inneren Anker. Dabei kommt es meiner Erfahrung nach vor allem darauf an, dass man sich bei Schwierigkeiten und Herausforderungen vollständig aufeinander verlassen kann. Also es darf mal gewitzelt werden oder es darf genörgelt werden oder der Unmut geäußert werde, aber wenn es wirklich gilt, also nicht wenn es gilt, dass man nach außen irgendwas machen muss, sondern wenn man merkt, das sind Situationen, die sehr fordernd sind, dann sind Zusammenhalt und Unterstützung ganz wichtig und müsse eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, um diesen Anker Familie zu haben. Und also darüber hinaus haben wir über euer mir sehr wichtiges Hobby noch gar nicht gesprochen. Ich spiele seit inzwischen jetzt auch 44 Jahren mit sehr viel Überzeugung und Leidenschaft im Posaunenchor in Löwenstorf-Flügelhorn. Und die Musik hat mich in viele auch herausfordernde Lebensphasen auch immer unterstützt. Sei es, wenn man einfach nur mal ein bisschen entspannen will oder wenn man über Schwierigkeiten, Herausforderungen oder gar Probleme jetzt nicht gleich der richtige Überblick oder die Lösung irgendwo parat hat, dann hilft es, wenn man einfach mal auf relativ einfache Art und Weise kurz abschalten kann. Und das passiert bei mir ganz gut. Also beim Musizieren habe ich den Kopf vollkommen frei und konzentriere mich aufs Spielen, auf die Gemeinschaft und das Gotteslob stärke mich dann auch von innen. Es ist einfach so, dass man dann sich auf etwas konzentriert, was wirklich überhaupt nichts mit der sonstige Situation von seinem Leben gerade eben zu tun hat. Und genau das schafft dann auch wieder den Freiraum. Und speziell im Zusammenhang mit der Musik, mit dem Posaunenchor, vielleicht noch eine Anmerkung, wir haben in Löwenstorf Einrichtung für geistig oder mehrfach behinderte Menschen, die Evangelische Stiftung Lichterstern. Und es ist für mich absolut nicht in Worte zu fassen. Und wenn ich da darüber nachdenke oder erzähle, dann habe ich sofort auch wieder Gänsehautmomente. Weil es mich auch nach Jahrzehnten immer noch sehr, sehr berührt, wie viel Freude und was für eine Herzlichkeit es in den Menschen auslöst und man da rüberbringen kann, wenn wir dort mit dem Posaunenchor spielen und auftreten. Natürlich werden wir auch mit Kritik absolut ungefiltert konfrontiert, weil die einfach sagen, was sie denken und frei raus. Aber diese Kritik ist dann von Grund auf ehrlich und auch damit kann man dann auch umgehen. In aller Regel und im Vordergrund steht, dass man einfach Menschen erreicht. Und das habe ich ja eingangs schon gesagt, das ist mir ganz wichtig, Hilfsbereitschaft irgendwo ein Stück weit, das ist eine zentrale Rolle irgendwo.
Daran erkenne ich wieder was ich auch festgestellt habe. Ihr merkt ja, Kameradinnen und Kameraden, meine Damen und Herren, dass da eine Sympathie auch zwischen uns ist. Aber genau das habe ich gemerkt und ich habe es gar nicht gewusst. Ich wusste, dass du irgendwas mit Musik machst. Auch da sind wir uns ja ähnlich. Ich habe die Musik jetzt etwas auf einer anderen Ebene, Gesang und Gitarre, aber ist ja wurscht. Habe ich auch als Anker, wo ich völlig vergesse in den 2 Stunden Probe oder bei einem Auftritt, dass ich Themen habe im privaten Sektor oder im beruflichen oder wo auch immer. Also für mich ist das genauso. Und was ich aber auch sofort spüre, und das hast du eingangs auch gesagt, ist, wie du mit Belastung umgehst. Und was wir beide im Workshop auch miteinander geteilt haben, ist Humor. Was spielt das für dich eine Rolle? Aber bevor ich dich das frage, wollte ich noch mal auf diese weitere ehrenamtliche Struktur eingehen mit diesen Menschen. Ich habe auch diese Erfahrung gemacht und es überhaupt nicht hoch genug wertzuschätzen, wie diese Menschen, die doch im Alltag so viel Einschränkungen haben, wie die auf was, was sie begeistert oder was ihnen Freude macht, reagieren. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist einfach eine tolle Sache. Was bedeutet Humor für dich im Umgang mit Belastung?
Humor ist für mich sehr wichtig, ist ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen zweischneidig. Einerseits bin ich der absolut feste Überzeugung, dass man sich in gewissem Maß gesund lachen kann. Also es befreit und es hilft nichts mehr als wirklich ein von innen kommendes und herzhaftes Lachen über irgendwas, nicht über jemand, das ist immer schwierig, aber über etwas. Mein Humor ist oft ironisch und meine Zunge zuweilen auch deutlich schneller als mein Hirn. Da hoffe ich dann immer auf Nachsicht im Umfeld. Ja, manches, das man zum Besten gegeben hat, ist nach der Hinterfragung oder nach Überlegen vielleicht ein bisschen überspitzt gewesen, aber ja, da muss man dann auch mit umgehen können und darauf hoffe, dass das Umfeld dann das entsprechend auch so akzeptiert. Jeder hat seine eigene Art von Humor.
Ja, das
Wenn ein
stimmt
Tag,
natürlich.
ja, wenn ein Tag nicht gut gelaufen ist, oder viel negative Eindrücke gebracht hat, hilft es mir am Abend oder in der Nacht humoristische Angebote zu konsumieren. Sei es ja auch noch zu flach. Und wenn es nur irgendwelche Panne-Show im Fernsehen ist oder irgendwas, wo man dann doch über das eine, dann ist es jetzt wiederum über andere, aber es muss ja nicht immer Schadenfreude sein, es ist einfach die Situationskomik, die sich dann irgendwo ergibt. Und wenn man darüber nachdenkt, über solche Formate, dann ja, ist das ja gar nicht irgendwo tiefsinnig oder sonst was, aber das muss auch nicht immer alles im Leben sein, tiefsinnig, sondern man muss einfach oder kann über diese Schiene dann den Kopf freikriegen wieder. Und so gelingt es dann auch, Sorgen und Probleme ein Stück weit auf Distanz zu halten. Und so schaffe ich es dann auch ganz gut, dass ich in der Nacht wieder schnell Erholung finde. Ich bin sowieso ein digitaler Schläfer, eins oder null, aus oder ein, bin dann relativ schnell immer im Tiefschlafmodus und von daher ja, ist das dann oftmals ein Schritt in die Richtung. Und als Nebeneffekt erlebe ich dann häufig, natürlich nicht immer, das wäre vermessen zu sagen, aber dass sich die Herausforderungen vom Vortag zwar nicht in Luft aufgelöst haben, aber auch nicht verschlimmert haben. Und dann kann ich sie am nächsten Tag frisch und mit neuem Elan angehen. Weil wenn ich da abends irgendwas noch mitnehme und eine Sorge noch mitnehme und darüber grübel, komme ich oftmals, wenn ich so nicht einen Schritt zurück mache vorher und das aus ein bisschen Distanz auch gucke, nicht wirklich zu einer guten Lösung. Am nächsten Tag ist das in aller Regel deutlich besser. Und wenn mir da dazwischen auch der Humor ganz vernünftig hilft, quasi diesen Schalter umzulegen und zu sagen, das schiebe ich jetzt komplett weg, dann habe ich nicht die Chance, dass ich neu wieder drauf mich konzentriere oder darauf aussetze. Und wie gesagt, die Probleme oder die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die lösen sich nicht in Luft auf, aber sie werden auch nicht schlimmer bis zum nächsten Tag.
Jetzt hat er mir natürlich schon zwei Fragen vorweggenommen, die ich ihm stellen wollte. Man merkt, dass der Mann, dass der Mensch, der Harald, sehr kommunikativ ist, das zu spüren. Ich glaube auch, ich hatte immer, wenn ich in so einen Podcast gehe, in so ein Interview, denke ich, ich habe schon alles gehört in meinem langen Leben und dann kommt der digitale Schläfer. Noch nie gehört, aber eins oder null, ich bin wirklich genauso und auch was den Humor betrifft. Ich mag auch Kabarett oder sowas, ja, Kabarettisten, was in der Richtung. Ich brauche das auch, weil ich auch selbst so geeicht bin. Was ich in Workshops oder in Veranstaltungen von Brandpunkt immer wieder versuche rüberzubringen, ist, das ist eine ganz tolle Sache, solange es nicht in Sarkasmus oder Zynismus ändert, in so einer unangenehmen Art von Humor, wo andere in den Schmutz gezogen werden. Und glaube ich, ist ganz wichtig. Wenn du wieder zurück in die Spur kommst, hast du uns jetzt sehr viele Dinge genannt, die dich dann, also Familie, dein Weinberg, wenn du da drin stehst und deine Blätter, deine Weinreben begutachtest, der Blick in die Landschaft. Aber irgendwann, wenn man so viele Jobs macht, Musik und die Winzergenossenschaft und Ferien, wo lala, was ich alles schon erzählt habe, da gibt es ja auch einen gewissen Erwartungsdruck. Der kommt von außen. Und auch das gehört zum Bild von Resilienz. Wie gehst du damit um, wenn so ein Erwartungsdruck von außen auf dich kommt?
Ja, also, das ist wirklich ein Thema. Also der Erwartungsdruck von außen ist für mich tatsächlich eine Herausforderung. Und zwar überwiegend eigentlich deshalb, weil ich auch recht hohe Ansprüche an Perfektion und also an Perfektion von mir selber habe und mich deswegen auch ein Stück weit selber unter Druck setze mitunter. Ich habe aber in der Vergangenheit gelernt, dass ich mir auch eingestehen muss, dass nicht immer alles zu 100% erledigt sein muss und dass man das nicht machen kann. Es ist schwieriger, mit Druck umzugehen oder mit Kritik umzugehen, wenn man selber der Meinung ist, wirklich alles erdenklich Machbare geleistet und dazu habe, um optimales Ergebnis zu kriegen. Wenn man von vornherein weiß, ich habe es gut, sehr gut erledigt oder mir Gedanken dazu gemacht, aber nicht wirklich absolut perfektioniert, dann ist eine Kritik nicht ganz so dramatisch, weil dann lasse ich ja noch ein bisschen was offen. Und es soll aber natürlich andersrum im Umkehrschluss nicht heißen, dass man durch generelle Gleichgültigkeit ein unbeschwerteres Leben hat, weil das wäre natürlich das absolut falsche Signal, dass ich sage, gut, wenn ich mir gar keine Gedanken mache über irgendwelche Dinge, die ich tue oder die von mir erwartet werden oder so, sondern wenn ich sage, ja, wie es wird, wird's, dann könnte ich natürlich sagen, dann kann mich auch keiner kritisieren, Mensch, da hast du doch irgendwelche Dinge versucht umzusetzen und es ist schiefgegangen, weil ich habe es gar nicht probiert, aber das wäre natürlich der absolut falsche Ansatz, nur nicht immer die 100% oder viele sagen ja 120, ich meine über 100 geht nicht, aber über 100% ist halt schwierig, weil dann baut man sich auch selber einen gewissen Druck auf. Und wenn man versucht, alles, was ansteht, was erledigt werden muss, so gut wie möglich zu machen und nicht in Perfektion zu leisten, dann nimmt man da ein ganz Stück Druck raus aus der Situation. Aber natürlich schwierig. Wie gesagt, von Haus aus bin ich eher der Perfektionist.
Ja, Perfektionist und Helfersyndrom ist ja eigentlich eine Geschichte, die Menschen nahe an, ich möchte mal sagen, Richtung Burnout bringt. Jetzt nicht zwingend in letzter Konsequenz mit Burnout und schwerer Krankheit und so, aber so sich selbst überfordern. Wie schaffst du das, das eben nicht zu tun? Und was glaubst du? Gerade Feuerwehr ist ja ein Beweis dafür, dass viele Menschen sich überfordern mit Beruf, mit Feuerwehr und Verantwortung und Führungskraft und so weiter. Was glaubst du, was viele Menschen in Bezug auf diese Widerstandskraft, auf Resilienz falsch machen? Gibt es da irgendwas, was du siehst in deinem Umfeld oder was du in deinem Leben kennengelernt hast, wo vielleicht Leute auch von dir lernen bzw. partizipieren können?
Ja, also das Thema Resilienz bedeutet für mich nicht Resistenz oder gar Immunität. Es geht nicht darum, dass man diese Einflüsse an sich abprallen lässt oder im Prinzip Resilienz heißt nicht, dass man ein harter Hund ist, dem nichts und niemand irgendwas anhaben kann, sondern für die persönliche Resilienz gibt es immer persönliche Grenzen. Also irgendwo ist dann immer ein Maß überschritten, wo man sich dann doch mehr hinterfragt, mehr ins Schleudern kommt mal. Aber es kommt immer auf die Reize von außen, auch, wie resilient man mit einer Situation umgehen kann dann auch. Sicherlich bringt auch jeder Mensch ein unterschiedliches Maß an Resilienz mit, aber die kann man natürlich entsprechend auch ein Stück weit trainieren oder leben, sage ich mal. Wenn ich mich halt dann irgendwo einigel oder in meine Probleme im Kreis drehe, wenn ich mein Netzwerk nicht entsprechend habe, wo ich sie dann auch bearbeiten kann, dann wird es schwierig. Also jeder Einzelne kann sie natürlich selber beeinflussen. Auch zum einen, was täglich auf uns einprasselt. Ganz klar, du hast es angesprochen, also es kommt ja schon von viele verschiedene Richtungen, bei alle Leute, bei mir auch natürlich. Und von
Ja.
daher lässt sich das auch ein Stück weit beeinflussen. Es ist aber auch wichtig zuzulassen, dass uns negative Ereignisse auch mal aus dem Gleichgewicht bringen können.
Aha.
Nur finde ich ganz wichtig, dass das nicht zur Resignation führen darf.
Okay.
Also ich muss immer irgendwo dann auch gucken, wie gehe ich mit der Situation um. Und ich versuche ganz persönlich immer die schwierige Situationen dann ins Positive zu drehen irgendwo. Also wenn jetzt alles immer ganz sanft und geschmeidig dahin läuft, ist das schön, ist das bequem, ist das sehr komfortabel. Aber die ja, Zufriedenheit oder die Erfüllung ist ja dann irgendwo auch nicht, wenn man so im Herbst als runtergefallenes Blatt in einem ganz leicht dahinplätschernden Bachlauf einfach so sich treiben lässt. Irgendwas will man ja auch mal bewegen und was tun. Und deswegen ist für mich auch ganz wichtig zu versuchen, aus den Erfahrungen, die dann auf einen zukommen, wo man vielleicht auch in eine gewisse Überforderung reinkommt, möglichst gestärkt dann wieder aus jedem Tag rauszugehen und sagen, okay, das war jetzt viel, das war heavy, aber ich hab's erledigt, ich habe es geschafft und das stärkt mich ja auch ein Stück weit und ich kann dann für mich auch mit dem Bewusstsein ins Leben gehen, ich kann mit der Situation umgehen und kriegt das auch irgendwo gemeistert. Also ich bin nicht einer, der sagt, ich kann alles, ich mache alles. Und also noch einmal das Thema, das Wort, denke ich, also kein harter Hund sei und sage, hier ist eine Mauer und alles, was da kommt, das putze ich weg. Das ist der falsche Ansatz aus meiner Sicht.
Okay, da sind jetzt wirklich ein paar Sachen drin gewesen, die ich versuche in unseren Veranstaltungen zu vermitteln. Du lässt Emotionen zu, du versuchst nicht perfektionistisch zu sein, du weißt, dass es im Alltag zu Themen kommen kann, die dir nicht so gefallen, versuchst die aber abzugrenzen und dich nicht selbst zu überfordern. Das habe ich jetzt verstanden. Und das ist ja das, was ich, wie gesagt, in Veranstaltungen rüberbringe. Was ist dir? Jetzt kommt die Überprüfung. Was ist dir aus dem Workshop, den wir gemeinsam hatten? Ist dir irgendwas hängen geblieben?
Ja, da ist schon einiges hängen geblieben. Also da wiederholt sich jetzt wahrscheinlich das eine oder andere. Also mir ist schon sehr deutlich wurde bei diesem Termin, bei diesem Workshop, dass es irgendwo wichtig ist, dass man sich auf die Situation, die jetzt ganz aktuell akut auf einen zukommt, einlässt und dass man sich damit auseinandersetzt und versucht, mit Überlegung, aber auch vor allem mit Handeln, mit Tun, also nach vorwärts gehen, die Situation im Prinzip zu seiner Situation zu machen und dann versucht, auch das Verarbeiten nachher von entsprechende Lage, von Gegebenheiten vernünftig abwickeln zu können, dass man sich da nicht an irgendwas festfrisst, wo man unverarbeitet lässt und das dann auf Dauer belastet letztendlich. Das ist einmal nach innen natürlich. Also ich muss mit mir selber da ein Stück weit entsprechend ins Reine kommen. Hört sich ein bisschen blöd an, aber ich muss das für mich selber umsetzen und verarbeiten und wissen, wie kann ich mit sowas umgehen. Und aber für mich ist es auch ganz wichtig, dass man dann auch den Schritt macht oder die Möglichkeit sieht oder die Notwendigkeit aussieht, dass man mit entsprechende Anliegen, Angelegenheiten auch nach außen kommen kann, sei es jetzt nach einem Feuerwehreinsatz mit der Kameraden oder nach extreme Einsätze, wenn dann die Notfallseelsorge, Einsatzseelsorge vor Ort ist, dass man da dann noch das eine oder andere aufbereitet. Aber für mich sind es gar nicht immer die große Punkte, sondern ganz niederschwellig, einfach mit dem einen oder anderen zu reden über solche Dinge. Und da hilft es mir auch, wenn ich erkenne, dass vielleicht Kamerade, Kameradin selber Schwierigkeiten hat, mehr als ich vielleicht in der Situation dann gerade, dass ich dann aktiv auf diejenige zugehe und jetzt sage, ja Mensch, jetzt müssen wir unbedingt, sondern dass ich dann vielleicht sage, ist dir das genauso gegangen wie mir? Und man dann im kleinen Rahmen über das eine oder andere redet. Und genau so schafft man dann auch, dass man eine Stärkung erfährt, quasi für sich von innen raus. Aber unter Umständen eben mit Zutun, mit einem Wechselspiel, mit einer Wechselwirkung von der anderen. Also das war so für mich ein ganz zentraler Punkt letztendlich auch.
Ja, das Ganze noch primärpräventiv, das ist unser Ansatz und das wollen wir rüberbringen. Und das ist jetzt auch kein Werbeblock, sondern das ist Herzblut des Feuerwehren da reinstecken sollten, damit die Leute nicht nur gesund bleiben, sondern auch bei uns bleiben, motiviert bei uns bleiben. Was mich noch interessiert, so fast zum Abschluss, wir haben ja gesagt, über deine Rollen in der Stadt Löwenstein sprechen wir gar nicht, das wollen wir auch gar nicht, aber eine Rolle, die du hast, wird mich noch dringend interessieren. Ich sehe natürlich, wenn ich durch die Lande fahre, überall, entweder am Rhein entlang oder runter Richtung in den Süden, da bei euch rum. Ich sehe überall diese Weinberge. Und jetzt habe ich endlich mal einen Winzer im Podcast. Wie geht denn sowas? Was macht man denn da eigentlich so das ganze Jahr über? Also nicht eine halbe Stunde über dein Weingut erzählen, die Zeit haben wir nicht mehr. Aber wie geht Winzer? Und mach ruhig auch Werbung für dein Weingut.
Ja, also Winzer ist für mich ein ganz schöner, vielseitiger Beruf. Ich bin ja ein selbstständiger Winzer, der auch den Weinausbau macht und die Vermarktung komplett, also von A bis Z. Und letztendlich ist das Schöne, dass man gestalten kann, dass man, sei es draußen in den Weinbergen, die Erziehung der Rebe, das Schneiden, die Arbeit, wenn dann das Laub wächst. Die Erziehung, die Formierung von der Rebstöcke, die Pflege, ständig auch die Gesunderhaltung machen kann an der frischen Luft, jeden Tag was anderes. Wir sind in unserer Werkstatt, ist im Freien. Jeder Tag, jedes Jahr bringt andere Wettervoraussetzungen, andere Umstände. Man muss sich da immer auf neue Situationen einstellen. Und dann natürlich der Weinausbau. Auch so weiter, die Handschrift des Kellermeisters, die dann quasi den Wein prägt. Und nachher, wenn dann der Wein fertig ist, können wir ja nicht alles selber trinken, auch wenn er sehr gut ist. Dann wird er auch verkauft und vermarktet, sei es an Kunden, die auf den Hof kommen und eben den Wein mit nach Hause nehmen. Auch hier ist es natürlich schön, von seiner Passion berichten zu können, von seiner Überzeugung. Oder sei es dann nachher, na, habe ich auch Gastronomie mit dabei, wenn die Gäste sich's gut gehen lassen, Leib und Seele verwöhnen und dann eben mit dem entsprechenden Produkt das unterstreichen noch einmal oder unterstütze. Das ist einfach so eine ganzheitliche Sache und man ist in sehr viele verschiedene Bereiche tätig und das macht es einfach abwechslungsreich und man kann auch sehr viel gestalten. Natürlich gibt es sehr viele Rahmenbedingungen, die man einhalten muss und wovon außen kommen, aber mit denen muss man sich arrangieren oder sollte man sich arrangieren und nicht dran zugrunde gehen, dass man nur überlegt, ja, wer legt mir jetzt welchen Stein in den Weg, sondern das dann als Chance oder als Herausforderung sehe. Wie gehe ich damit um und wie mache ich das Beste draus? Und dann, ja, wie gesagt, ist das ein sehr abwechslungsreicher, Beruf.
Ihr seht, schon wieder sind wir im Bereich Resilienz, Motivation, hat alles miteinander zu tun, auch im Weingut. Eins habe ich aber heute gelernt, wieder was gelernt, Harald, von dir. Hast du ein pädagogisches Konzept für deine Reben, weil du die erziehst, habe ich noch nie gehört.
Ja, ein Stück weit schon. Also die Erziehung ist letztendlich ein Fachbegriff, dass man die Rebe in Form bringt, weil eben das Gleichgewicht zwischen Wachstum und Ertrag so gesteuert werden muss. Die Rebe ist eigentlich ein Lianengewächs. Ursprünglich sagen die Fachleute, sie kommt aus Nordafrika, ist dort in Kombination mit Bäumen gewachsen, an den Bäumen entlang geklettert und immer im Licht entgegen. Sie ist sehr lichtaffin und dann ist natürlich die Ernte und die Pflege sehr schwierig, wenn man sich so vorstellt, das ist ein Baum, der fast aussieht, wie wenn Efeu drüber wächst. Und da muss man die ganze Traube dann ernten oder bearbeiten oder behandeln. Und deswegen gibt es diese sogenannte Spaliererziehung in den Rebzeile, wie man sie eben kennt bei uns. Und die muss man aber immer entsprechend in Form halten. Also jetzt fangen sie ja an auszutreiben, aber im Winter wird ein Großteil von dem, was übers Jahr wächst, wird wieder abgeschnitten und dann sind nur einzelne kleine Rute, Äste, Zweige, die belassen werden. Und da treibt dann alles wieder neu aus. Vielleicht auch ein ganz gutes Thema. Also man nimmt sich wieder zurück und startet wieder neu und erst dann wird was Gutes draus.
Ach Mensch, ja, hier, ich weiß nicht, Harald, vielleicht sollten wir in Zukunft zusammenarbeiten, weil das ist auch wieder konzeptionell sehr nah an uns dran. Sich mal ein Stück zurücknehmen, die Situation reflektieren, auch emotional, nicht nur rational und dann wieder starten. Und so geht es auch deinen Reben und deshalb erziehst du die. Ja. Wir haben zeitlich fast überzogen, aber es ist unglaublich interessant. Ich könnte dir noch lange zuhören. Sag mir zum Schluss noch, die ganze Welt verändert sich. Und das rasant. Wir verbringen viel Zeit online, ganz im Gegensatz zu früher. Wir haben früher 80% mit Menschen geredet und 20% waren wir für uns. Wir sind heute 75% online und den Rest reden wir mit Menschen. Also die komplette Welt hat sich verändert, aber auch und in dem Zusammenhang auch die Feuerwehrwelt. Was ist deine Zukunftsvision, wenn du daran denkst?
Ja, da hast du, denke ich, einen zentralen Punkt angesprochen. Inzwischen vergeht kein Tag, wo wir nicht zumindest das Wort soziale Netzwerke benutzen. Und es vergeht bei vielen nicht mal eine Stunde, wo man nicht ein soziales Netzwerk nutze oder verwende. Und für mich war immer oder ist immer so die Prämisse, mein soziales Netzwerk ist weder in meinem Handy noch in meinem iPad noch in irgendeiner sonstigen elektronischen Kiste, sondern mein soziales Netzwerk. Das ist beispielsweise in der Feuerwehr, in Vereine, in der Arbeitswelt. Das ist ja eigentlich der ureigene Begriff soziales Netzwerk. Sozial, da muss ich zusammenkommen, da muss ich miteinander reden, da muss ich miteinander sprechen, da muss ich miteinander Erlebnisse teilen. Erfahrungen sammeln und genau das ist mein großes Ziel, auch diesen Bereich so umfassend, so umfangreich wie möglich zu erhalten und nicht nur immer blaues Licht zu sehen und einen Haufen Bildschirmzeit zu haben. Mir ist es viel wichtiger, anstatt ein paar WhatsApps hin und her zu schreiben, wenn es irgendwie möglich ist und wenn es dann erst einen halben Tag oder einen Tag später ist. Viele Dinge lassen sich aufschieben, dann wirklich von Angesicht zu Angesicht mit den entsprechenden Gesprächspartnern, mit den Leuten zu sprechen. Es ist so viel Nonverbales, was man letztendlich dann auch in der Kommunikation hat. Und das kommt viel zu kurz bei den Dingen. Und das ist so mein Wunsch oder mein Ziel, wo ich auch ein bisschen darauf hinstrebe, dass man einfach sich trifft, sich austauscht und nicht nur irgendwo schreibt. Weil ein Like ist aus meiner Sicht absolut keine Umarmung.
Das war, lieber Harald, ein treffendes Schlusswort. Ich darf dir herzlichen Dank sagen für dieses interessante Gespräch. Ich wäre sehr dankbar, wenn du Grüße an den Kommandanten Markus Wagner und seine Truppe, die ja, mir fast schon ans Herz gewachsen ist, möchte ich sagen. Das passiert mir zwar in vielen Workshops, aber in Löwenstein haben wir wirklich viel voneinander gelernt, aber wir haben auch eine Menge Spaß gehabt. Herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Inspiration, so möchte ich das mal nennen. Und alles Gute für die Löwensteine und natürlich auch für dich persönlich.
Ja, vielen Dank auch dir für die Möglichkeit. Und ich habe auch jetzt für mich natürlich wieder mich reflektiert und sehr viel mitgenommen. Und ich denke, man kann immer noch ein bisschen nachjustieren, aber der Weg ist, glaube ich, gar nicht schlecht, so wie er eingeschlagen ist. Vielen Dank.
Ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen. Harald Koppenhöfer ist ein positiv ungewöhnlicher Feuerwehrmann, weil so viele Aufgaben und trotzdem sehr positiv. Schreibt uns, wenn ihr Anregungen dazu habt oder auch Kritik, wie rum ihr möchtet. Mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Servus, hallo und Gude.